Hallo. Sorry, ich muss mich vorab entschuldigen. Ich lag vor 2 Tagen noch mit schwerer Grippe im Bett. Bin froh, dass ich überhaupt da bin. Ihr müsst leider meine Stimme ertragen. Aber ich freue mich, dass ich bin. Mein Name ist Tupoka Ogette.
Tupoka Ogette, ein Name, der nicht unbekannt ist. Als Rassismus-Expertin, Aktivistin, die Autorin des Buches Exist Racism, Rassismus-kritisch denken lernen, hat sich in der rassismuskritischen Welt durchgesetzt. Zusammen mit ihrem Mann und Co-Trainer Stephen Lawson leitet sie bundesweit Workshops. Gemeinsam schaffen sie Räume des Dialogs.
Dialogs über Rassismus. Und wir sprechen mit Menschen aus der Wirtschaft, in großen Konzernen. Und wir sprechen mit Menschen in kleinen, engagierten Vereinen und mit Menschen in deutschen Stiftungen, mit vielen, vielen Menschen im Bildungssystem, mit Eltern schwarzen Kindern und natürlich mit schwarzen Kindern und Kids of Color selbst.
Diese starken Worte waren Teil ihrer Keynote bei der Eröffnung des Symposiums Dear White People – Visionen einer postrassistischen Gesellschaft am 15. Februar. Thema ihrer Rede: weiß, fragil und machtvoll. Warum Rassismus kritisches Denken lernen wichtig ist. Was ist denn Rassismus? Was ist es, sich rassistisch zu benehmen? Tupoka Ogette macht darauf aufmerksam, dass Rassismus nicht immer intentional ist, aber trotzdem Rassismus bleibt. Sie beschäftigt sich mehr mit Menschen, die sich antirassistisch positionieren und trotzdem nicht über sich selbst und ihr Handeln reflektieren. Die Teilnehmenden an ihren Workshops erwarten meistens etwas total anderes.
Die Menschen kommen und sind neugierig und interessiert und ziemlich schnell wollen sie dann über die AfD sprechen oder die NPD oder über Rechtspopulismus oder über die Nazis und vor allem aber über den Rassismus der anderen.
Von Grund auf sind die wenigsten Menschen rassistisch. Rassismus ist schlecht, lernen fast alle zu Hause von klein an. Aber bedeutet es, dass man nicht rassistisch handeln kann? Das denken sich viele, so die Beobachtung von Tupoka Ogette.
Meiner Meinung nach liegt es vor allen Dingen daran, dass wir als Gesellschaft mit einer ziemlich unvollständigen Definition von Rassismus ins Gespräch gehen. Wir, die wir uns als Teil der gesellschaftlichen Mitte oder auch der Linken sehen, haben oft von klein auf gelernt, dass Rassismus schlecht ist. Ja, dass es einerseits ganz wichtig ist, Rassismus moralisch zu verurteilen und sich auch antirassistisch zu positionieren. Und gleichzeitig lernen wir aber auch, dass allein diese Haltung schon dafür sorgt, dass wir gar nicht rassistisch sind oder sein können oder gar Rassismus reproduzieren können. Also das Verurteilen von Rassismus gibt uns quasi schon so einen Freifahrtschein. Ja, für alles, was danach gesagt oder getan wird.
Wir diskutieren Rassismus unter 3 Prämissen. Tupoka Ogette benennt sie:
Intention, Situativität und Moral. Und dieser Rassismus bezieht sich auf eine konkrete Begebenheit und ist dann auch nur dann, aber auch nur dann, als Rassismus einzuordnen, wenn es eine klare, moralisch verwerfliche Absicht dahinter steht. In dieser Logik können also nur moralisch bösartige Menschen rassistisch sein.
Für Tupoka Ogette leben die meisten weißen Menschen im sogenannten Happy Land.
Happy Land ist eine Welt, in der Rassismus das Vergehen der anderen ist. In Happy Land wissen alle Bewohnerinnen, dass Rassismus etwas Grundschlechtes ist. Etwas, das es zu verachten gilt. Rassismus ist in Happy Land moralisch, enorm moralisch aufgeladen. Rassismus ist NPD, Baseballschläger, Glatzen. Und inzwischen auch die AfD. Es ist Hoyerswerda und Hitler und der Ku Klux Klan. Der Begriff ist nicht ambivalent, denn rassistisch ist, wer schlecht ist. Im Selbstverständnis der HappyländerInnen hat das Wort Rassismus keinen Platz. Auch andere verwandte Ismen sind dort wenig vertreten. Kein Wunder also, dass mit Rassismus im Zusammenhang stehende Begriffe regelmäßig zum Unwort des Jahres gekürt werden. Vom ersten Unwort ausländerfrei 1991 bis zum bislang letzten Gutmensch in 2005. Hinzu kommt, dass man in Happyland davon ausgeht, dass Rassismus etwas mit Vorsatz zu tun hat. Damit man etwas rassistisch nennen kann, muss es mit Absicht gesagt oder getan worden sein. Dass Rassismus bezichtigt werden kann also nur jemand, der oder die vorsätzlich beschließt, dass die nun folgende Handlung oder das im Folgenden Gesagte rassistisch sein soll. Eine Wirkung, die der Verursachende derselben nicht beabsichtigt hat, liegt entsprechend nur im Auge des Betrachters und der Verursachende trägt keinerlei Verantwortung dafür. Die Happyländerinnen entscheiden, wann und wie das Gesagte beim Empfangenden ankommt, wie es sich anfühlt oder anzufühlen hat. Ich habe es nicht so gemeint, also musst du nicht so beleidigt tun. Und da das R-Wort so moralisch belastet ist und Rassismus gleich schlechter Mensch bedeutet, kommt es für die HappyländerInnen auch einer schweren Beleidigung gleich, des Rassismus bezichtigt zu werden. Einem Hochverrat an allem, woran die HappyländerInnen glauben und was sie gelernt haben. Ein noch schwererwiegendes Tabu ist in Deutschland der Antisemitismus. Als Spezialform des Rassismus, dessen tödlicher Ausgang im kollektiven Gedächtnis präsent ist. Weil dies so ist, reagieren HappyländerInnen auch defensiv und wütend. Auf die kleinste Andeutung, dass irgendetwas in ihrem Verhalten oder in ihren Äußerungen auf Rassismus hindeutet. Dementsprechend erhält auch jeder Mensch, der es wagt, um die Vermutung auszusprechen, dass es sich in einer Situation oder bei etwas Gesagtem um das leidliche R-Thema handelt, umgehend und ungeprüft die Höchststrafe. Denn einen Rassismusvorwurf zu erhalten, ist immer schlimmer und emotional schwerwiegender als das, was die fragliche Situation oder der fragliche Spruch ausgelöst hat. Deshalb macht man sich in Happyland auch viel mehr Sorgen darüber, rassistisch genannt zu werden, als sich tatsächlich mit Rassismus und dessen Wirkungsweisen zu beschäftigen. Fragt man die Bewohnerinnen von Happyland, wie es denn so um Rassismus steht in dieser Welt, wird er oder sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das kein großes Thema mehr ist. Mehr noch. Happylanderinnen sind überzeugte Nicht-Rassisten. Nichts läge ihnen ferner, als jemanden bewusst auszugrenzen. Jedenfalls ist das nicht Teil ihres Selbstverständnisses. Sie halten sich für offen und tolerant. Das liegt daran, dass nicht nur das Wort, sondern auch die Gedanken daran aus Happyland verbannt wurden. Noch etwas ist für die Bewohnerinnen von Happyland wichtig. Sie möchten als Individuen wahrgenommen werden. Die eigene Hautfarbe spielt für sie keine Rolle. Es ist eine Kategorie, die ihrer Meinung nach in ihrem Alltag und daher auch in ihrem Selbstbild keine Rolle spielt. Die Kategorie Weißsein scheint ihnen daher erstmal sehr suspekt. Und sie halten sie für eine abgedrehte Erfindung von fanatischen linksradikalen Hippies, die zu viel Zeit damit verbringen, anderen den Mund zu verbieten und überhaupt immer an allem herumnörgeln müssen, obwohl diese Dinge doch eigentlich kein Problem mehr sind. Klingt doch eigentlich nach einem ganz netten Land, oder?
Die Haltung der meisten Happyländer ist falsch und verhindert den Dialog. Sie führt zur Abwehr. Tobokka führt noch weitere Handlungen hinzu.
Oder so eine Relativierung, so, naja, also auch mein Kind hat auch schlimme Sachen erlebt. So schlimm kann das jetzt nicht sein. Oder so eine Negierung, nenne ich das. Ich erlebe Rassismus nicht, also kann es nicht existieren. Und ein weiteres Gesicht, eines meiner Lieblingsgesichter von White Fragility in Anführungsstrichen, ist die Emotionalisierung. Du bist viel zu sensibel, viel zu emotional und überall siehst du Rassismus. Oder auch so eine Umdrehung. Also ich habe auch schon schlimme Sachen erlebt und darüber möchte ich jetzt lieber sprechen. Bis hin zur absoluten K.O.-Keule. Du bist der wahre Rassist, weil du Rassismus angesprochen hast.
Sie benennt auch White Fragility, dieses Verhalten, das bei weißen Menschen oft, wenn es um Thema Rassismus geht, aufkommt.
White Fragility kann eine totale absurde Kurven annehmen. Robin DiAngelo nennt White Fragility auch Weaponized Defensiveness, bewaffnete Verteidigungshaltung. Oder Weaponized Hurt Feelings, bewaffnete Verletzlichkeit. Das Ansprechen von Rassismus oder auch nur dieses darauf hindeuten, triggert das weiße Fragile selbst und hat dementsprechend eine sehr heftige Reaktion. Also in meinem Alltag empfinde ich es oft als Schlange mit 1000 Köpfen. Und ja, ich kann White Fragility sogar als Reaktion verstehen. Also ich habe schon mal fragil reagiert in Situationen, in denen ich auf meine eigenen gesellschaftlichen Privilegien in anderen Bereichen zurückgeworfen wurde. Ich kenne das Gefühl. Aber der Effekt ist der Stillstand der Diskussion, ein Verenden des Diskurses. Robin DiAngelo sagt dazu, weiße Zerbrechlichkeit ist White Racial Bullying, weißes rassenbezogenes Bullying oder so. Wir machen es People of Color so schwer, mit uns weißen Menschen über Rassismus zu reden, dass sie es so gut wie gar nicht tun. Wir müssen verstehen, dass die meisten People of Color, die in mehrheitlich weißen Umfeldern leben und arbeiten, weit mehr tägliche Ablehnungen, Verletzungen und Beleidigungen mit nach Hause nehmen, als sie sich die Mühe machen, darüber zu sprechen. Denn ihre Erfahrung ist, sie werden mehr Bestrafung riskieren, sie setzen die Beziehung aufs Spiel, ihnen wird die Erfahrung klein oder weggeredet. Sie werden bei der Person ein Gefühl des Angegriffenseins oder Verletztwerdens auslösen. Und so funktioniert weiße Zerbrechlichkeit als so etwas wie tägliche White Racial Control.
Dupokal-Ghetto stand für mehrere schwarze Menschen auf der Bühne. Ihr ist es klar, dass sie die Möglichkeit hat, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. Das ist nicht der Fall für alle schwarzen Menschen. Viele behalten ihre Geschichten für sich. Viele haben sich damit abgefunden, dass sie in einer rassistischen Welt leben. Sie gibt deshalb Vorschläge, wie man Rassismus vermindern kann, wie man darüber reflektieren sollte.
Was wir tun können und sollten, ist zu beginnen, uns selbst zu verstehen. Zu verstehen, wie tief Rassismus in unserer Sozialisierung steckt. Was wir tun können, ist über die Entstehungsgeschichte des Rassismus zu lernen. Über unsere deutsche Beteiligung am Sklavenhandel und am Kolonialismus. Wir können unsere geliebten Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf, Jim Knopf, Kleine Hexe, um nur ein paar zu nennen, mit einem rassismuskritischen Auge neu lesen und hinterfragen. Wir können unsere Schulbücher analysieren und verstehen, wie stark wir durch Medien und stereotypisierte Bilder geprägt sind und täglich weiterhin geprägt werden. Wir können verstehen lernen, was Othering bedeutet. Othering, anderen oder zum anderen machen. Eine rassistische Praxis, die Menschen auf der einen Seite in eine vermeintlich unsichtbare, individualisierte und zugleich sehr machtvolle Norm und die sichtbaren, dämonisierten, exotisierten, stereotypisierten anderen teilt.
Sich aussprechen, sich informieren, über sich selbst reflektieren und sich verstehen, so können wir auf eine postrassistische Gesellschaft hoffen.